Hallo und herzlich willkommen bei den Mandel Talks. Heute mit dabei ist Franziska Saxler. Wir haben ein Gespräch unter FreundInnen und heute reden wir über Machtmissbrauch im Job und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, ihre Aktivismuskampagne MeToo Science und ihr Buch. Danke, dass du dabei bist. Du machst auch so viele verschiedene Sachen. Ich finde es schwer, womit fängt man an? Aber ich dachte, wir starten erstmal mit deinem Aktivismus, weil damit hat ja auch fast so ein bisschen alles angefangen, oder? Wie ist es dazu gekommen, die MeToo Science Kampagne, was waren die Beginne und wie sieht's heute aus?
Beginne waren, dass ich habe Psychologie studiert und wollte dann, weil ich Wissenschaft sehr liebe und da einfach immer für gebrannt habe, gerne promovieren und habe dann an einer Uni angefangen, wo ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich vieles wissen kann, theoretisch, und gleichzeitig, wenn ich das da erfahre, ist es nochmal ganz anders emotional anspruchsvoll und ich verstehe das teilweise gar nicht richtig, was da passiert. Und das ist auch so ein Ding ja bei Belästigung, dass viele gar nicht genau wissen, wie das aussieht, weil wir alle so sehr starre Bilder davon haben. Also ich würde sagen, in unserer Bubble ist es wahrscheinlich schon, ist da mehr Awareness, aber so ganz allgemein eben nicht. Und dann haben wir damit angefangen, also ich und zwei Kolleginnen, mit denen ich das dann gegründet habe, dieses MeToo Science, Geschichten zu posten auf Instagram, also Fallbeispiele von Personen, die über ein anonymes Kontaktformular uns schreiben können bis heute. Erstmal so aus dem universitären Kontext haben wir halt angefangen, weil wir gedacht haben, auch viele Branchen hatten ihre MeToo-Bewegungen, die Wissenschaft eigentlich noch gar nicht. Und genau, der Gedanke dahinter war, den Leuten zu verstehen geben, dass es nicht immer sein muss, dass, wenn wir auf den Berufskontext gucken, ein Mann eine Frau im Raum einsperrt, knebelt und sie dann zwingt zu sexuellen Handlungen, sondern dass es eben schon anfängt bei einer wiederholten Essenseinladung, obwohl man immer wieder Nein sagt und dass das eben auch schon Machtmissbrauch und Belästigung sein kann.
Und gerade, das schreibst du ja auch in deinem Buch, gewisse Strukturen ermöglichen das ja gerade erst oder fördern es auch gerade. Und ich kann mir vorstellen, die Wissenschaft ist genau so ein Ort, wo es feste Strukturen gibt, die sehr patriarchal geprägt sind und wo starke Abhängigkeiten einfach bestehen. Wie war denn so deine Erfahrung mit den Fallbeispielen? Was hat das mit euch gemacht?
Das war so heilsam, weil das halt erstmal wie so eine total dolle Validierung war. Wir haben das erlebt und ganz viel überhaupt gar nicht gewusst, was da mit uns passiert, obwohl die zwei, mit denen ich das gegründet habe, haben uns damals auch schon als Feministinnen bezeichnet. Und gleichzeitig über das Thema, das war dann irgendwie so, dass das trotzdem so schwer war, das einzuordnen und diesen Schritt zu gehen, zu sagen, du bist das Problem und nicht wir, das ist ja auch so was Typisches. Aber ja, wir waren einfach total überrascht darüber, wie schwer das dann doch war.
Ja, das glaube ich, die Reaktion kriege ich auch ganz viel auf meinen Content. Das Leute schreiben, einerseits fühlt sich das schlimm an zu wissen, so vielen anderen passiert das auch. Auf der anderen Seite ist es total heilsam zu sehen, es ist ein strukturelles Problem. Und es hat gar nichts mit einem selber zu tun. Es kann jeden und jede treffen. Darum, glaube ich, ist das so wichtig. Ich finde auch die Fallbeispiele auf eurer Instagram-Seite auch sehr schön zu lesen, weil es wirklich ja zeigt, wie divers da auch die Erfahrungen sind. Und aber trotzdem so ein gemeinsamer Kern an, wie fühlt sich Diskriminierung an? Und tatsächlich, wie es war da so die Erfahrung? Wer ist, gibt es da geschlechtsspezifische Unterschiede?
Kaum. ja, das deckt sich auch mit dem, also oder was uns eingereicht wurde, hat sich auch mit dem gedeckt, was man so in der Forschung an Zahlen findet, dass 80% der Belästigung von Männern an Frauen passieren. Und so war das. Nicht-binäre Personen sind natürlich auch häufiger betroffen. Da haben wir auch Einreichungen bekommen. Und auch People of Color, das haben wir auch so, also eigentlich hat sich das alles gedeckt von dem, was wir dann auch so recherchieren durften, als wir dann angefangen haben, uns eben mehr damit auseinanderzusetzen. Einmal hatte das diesen validierenden Effekt und andererseits war das auch so, hat das diesen Aktivismus richtig befeuert. Es hat wirklich ein Feuer angezündet, weil wir gemerkt haben, eine Geschichte ist die Blaupause der nächsten. Und das war gruselig, dass das immer die gleichen Abläufe hat, jetzt nicht inhaltlich von, weiß ich nicht, lädt er jetzt ins Hotel ein oder wird der im Büro schon übergriffig, aber von den Mechanismen eben und von dem, was Betroffene fühlen und von dem, warum Täter das eigentlich machen. Also so diese Machtkomponente und dieses immer langsam Grenzen austesten, bis es dann immer härter wird und da eben schon es immer schwieriger wird, auch sich zu wehren. Ja, das hat uns wahnsinnig wütend gemacht.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch gerade diese Strukturen, wo schon so lange so viele Grenzen überschritten wurden, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann komplett normalisiert ist und also gerade für Täter da auch einfach das angenommen wird, das ist in Ordnung, weil so lange ist mir ja nichts passiert. Warum sollte das jetzt falsch sein? Und jetzt auf einmal stellen sich die Frauen da so an. Habt ihr sowas auch an Reaktionen bekommen?
Ganz viel. Das ist auch so das Standardding. Und nur weil es so normalisiert ist, heißt das ja auch nicht, dass es okay ist. Und trotzdem wird das immer wieder als Argument genommen. Und
ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Täter einfach so normalisiert ist, weil sie seit Jahren oder Jahrzehnten schon damit durchgekommen sind. Wie war da so deine Erfahrung?
Ja, genau die. Und das finde ich halt immer so erschreckend, weil nur weil es lange als normal galt, heißt ja nicht, dass etwas richtig ist. Also Gesetze sind ja auch menschengemacht und zeigen viel mehr, wo Macht in einer Gesellschaft liegt, als was jetzt wirklich gerecht ist. Nicht alles, was rechtlich okay ist, ist gerecht. Zum Beispiel war es bis zu den 80ern gab es gar kein Gesetz gegen Belästigung am Arbeitsplatz. Das heißt, wenn da eine Frau belästigt wurde oder eine Person belästigt wurde, konnte man eigentlich gar nichts dagegen machen, weil es eben so normalisiert war. Das heißt, es galt einfach dann auch als okay, eine Frau anzufassen, objektifizierende Witze zu machen. Oder auch dieses Letztentscheidungsgesetz, das ist ja erst 1958, glaube ich, erlassen worden. Und bis dahin konnte ein Ehemann ja noch über die Ehefrau wirklich entscheiden. Kann sie ein Konto eröffnen? Kann sie sich selbstständig machen? Das ist eigentlich ja zeithistorisch gar nicht so lange her. Und da war das ja dann auch alles noch normal.
Das ist wirklich noch gar nicht so lange her. Und so Strukturen ändern sich nicht so schnell. Auch gerade, was so weitergegeben wird in der Familie an Wissen, an Verhaltensweisen, auch an Geld, an Reichtum. Da merkt man ja auch, wenn schon deine... Also das sind ja unsere Großmütter 1958, wenn die schon keine eigenen Konten führen durften, keinen eigenen Besitz haben, nicht selbstständig entscheiden können, wo wollen sie arbeiten. Dann ist es natürlich nicht so weit her, dass zwei Generationen später, wenn man dann sich anmaßt, sich auch noch auszusuchen, in was für einem Umfeld man arbeiten möchte und dass man da nicht auch noch diskriminiert werden möchte, dass das für viele dann zu weit geht. Und manche davon sind ja auch noch da. Also ich arbeite auch mit Menschen, die erzählen, wie es früher auf der Arbeit war, als es noch keine Computer gab. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen.
Na, ja, und das habe ich auch tatsächlich ganz oft, als es dann bei mir selber darum ging, eine Beschwerde einzureichen. In meinem eigenen Fall, das habe ich dann ganz viel erlebt von Frauen aus meinem Umfeld, von älteren Frauen, dass die gesagt haben, was machst du da? Ne? Und das ist schlimm, was du erlebt hast, aber du erreichst da doch eh nichts, spinnst du? Und das nehme ich denen gar nicht übel, weil die haben ja recht. Das ist halt deren Erfahrung. Das ist ja auch nicht deren Schuld, dass die sich nicht ordentlich abgrenzen konnten, würde ich jetzt so im Psychologie-Jargon sagen. Weil wie sollten sie es denn tun, wenn sie gar nicht die Rechte dazu hatten? Und dass das weitergegeben wird, ist ja auch völlig klar. Also ich spreche ja in dem Buch auch viel über transgenerationales Trauma. Und dass das eben nicht nur so ist, dass das, also klar, einerseits erlernen wir das. Wir haben Mütter oder weibliche Vorbilder, die sich vielleicht nicht ordentlich abgrenzen, weil sie es lange nicht konnten. Und auf der anderen Seite wird es ja sogar über Genmaterial weitergegeben. Sowas wie unterdrückte Wut oder so, ne? Und das ist eigentlich, wenn wir das uns alles mal anschauen, gar nicht so verwunderlich, dass die Situation immer noch so aussieht, wie sie aussieht.
Ja, finde ich auch. Ich finde das auch so spannend, da nochmal eine psychologische Perspektive zu hören und auch die ganzen Studien, die du in deinem Buch vorstellst. Das ist auch nochmal eine ganz andere Legitimation des Ganzen, weil das ist ja tatsächlich alles keine persönliche Meinung, sondern das sind ja Fakten und wissenschaftlich belegt. Darum, glaube ich, werde ich das Buch nochmal viel rausholen und sagen, es stimmt, was ich sage. Aber eine Sache wollte ich noch ansprechen, was du eben erwähnt hast, dass nicht-binäre Menschen eben auch davon betroffen sind. Das ist mir in deinem Buch auch total aufgefallen. Das fand ich richtig spannend, weil es gibt fast alle wissenschaftlichen Studien dazu, die ich bisher kannte, waren im binären System. Und da finde ich, man merkt ja, von je mehr Diskriminierungsformen man betroffen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Gewalt zu erleben und auch desto weniger Ressourcen gibt es, da wieder rauszukommen. Darum fand ich das richtig spannend. War das viel auch deine eigene Forschung oder gab es da auch was, noch mehr Ressourcen, auf die du zurückgreifen konntest?
Gab es Ressourcen und gleichzeitig stimmt das, was du sagst, dass es ein großes Problem ist, die zu finden. Also vieles ist binär erforscht und das ist auch immer noch ein Kampf im Forschungssystem, wenn man Sachen nicht binär erforschen will, den ich auch selber gut kenne. Und das ist ja erstmal einfach ein Fakt, dass Studien, die sich dann spezifisch nicht binären Personen widmen, eben höhere Prävalenzen finden. Und eigentlich ist das auch kein Zufall, weil Bei Belästigung geht es um Macht, bei allen Formen der Diskriminierung und diese zur Schau zu stellen und Leute in einem System runterzudrücken. Nicht-binäre Personen provozieren das System. Die fordern das binäre Geschlechtersystem heraus, was da eine Art von Kontrollmechanismus auch ist über Körper, über Menschen und deswegen provozieren die das.
Und ich finde es aber darum trotzdem so wichtig, weil es ja auch tatsächlich leider in der feministischen Welt manche Leute provoziert, weil auch da ist es natürlich leichter, in Schubladen zu denken und sich abzugrenzen von ich als Frau erlebe Diskriminierung im Patriarchat, dabei trifft es nun mal nicht nur Frauen. Darum fand ich, ist mir das sehr, sehr positiv aufgefallen, weil das ist auch gerade ja so eine Debatte irgendwie auf Social Media, ob nicht-binäre Menschen jetzt irgendwie dem Feminismus schaden. Das haben sie noch nie.
Das ist ne?
So albern. Es ist schon wieder so albern. Also auch, wenn wir uns da gegenseitig bekämpfen im Feminismus, kommen wir nirgendwo hin.
Wirklich schlimm.
Genau, du hattest gesagt, dass wir auch viel weitergeben an generationalem Trauma und auch viel an den Einstellungen und Denkweisen ja auch weitertragen in der Familie. Und das kenne ich aus dem Kontext von sexualisierter Gewalt auch sehr gut. Also, dass es da auch viele, viele Frauen gibt, die sagen, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm und jetzt wird so viel darüber gesprochen, aber ich habe das alles nie erlebt. Oder wenn man dann berichtet von einer Vergewaltigungserfahrung, dass dann gesagt wird, naja gut, also wenn das jetzt eine Vergewaltigung ist, dann habe ich das auch schon erlebt.
Ja, hast du, Schatz.
Genau, hast du. Also man ist der Wahrheit so nah dran. Und das kann ich mir gerade in dem Kontext super gut vorstellen in der Wissenschaft, dass man da denkt, ich musste so die Zähne zusammenbeißen, um hier irgendwie in eine Machtposition zu kommen. Und jetzt müssen alle anderen das eben auch aushalten. Ich musste das ja auch.
Absolut. Und da gibt's auch ein ganz spannendes Forschungsphänomen, das nennt sich Queen Bee-Verhalten. Ich liebe diesen Effekt. Das sind eigentlich die Pick-Me-Girls der Business-Welt. Da geht's darum, dass Forschung, die zeigt, dass je mehr Frauen sowas erleben, also eigene Diskriminierung aufgrund des Frauseins, desto eher machen sie es Frauen dann nachher noch schwieriger. Weil sie sich so sehr von der eigenen Weiblichkeit abgrenzen mussten oder vom Frau sein, dass sie eben versuchen, dieses typische Pick-me, one of the boys zu sein und dann einen stärkeren Gender-Bias zum Beispiel in Einstellungen oder so haben und eben sich noch, also Stereotyp männlicher diesen Frauen gegenüber verhalten. Und ich finde das schon, dass das Sinn ergibt, auch mit sexualisierter Gewalt, dass wir das übertragen können, dass die älteren Generationen an Frauen, die haben so viel sowas erlebt, dass ich das schon nachvollziehen kann, dass die denken, wir stellen uns alle an, weil die halt einfach so viel wahrscheinlich noch mehr erlebt haben, aber das macht's ja nicht richtig. Und das bleibt ja. Und der Schmerz bleibt auch. Und auch, dass es das, was mit denen gemacht hat, bleibt. Nur, dass sie halt nicht das Privileg hatten, das aufzuarbeiten.
Es hat auch, glaube ich, ganz viel mit so Selbstschutz zu tun. Du schreibst ja auch, wie sieht das perfekte Opfer aus? Das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie eng gesteckt dieser Rahmen ist, was ein perfektes Opfer sein kann. Und ich glaube, fällt einem total schwer, sich damit zu identifizieren. Und dann blendet man es lieber komplett aus und sagt, mir ist das alles, ich habe damit nichts zu tun zum Glück. Die Welt ist gar nicht so schlimm. Aber magst du kurz was dazu sagen, wie würde das perfekte Opfer denn aussehen, um ernst genommen zu werden?
Ja, ich spoilere schon mal, dass es das eigentlich gar nicht gibt. Also in diesen Rahmen passt halt eigentlich niemand. Das sieht man ja auch. Das ist ja wieder so, was du immer so toll in deinen Videos erzählst. An den Zahlen, wie viele Leute werden verurteilt, wie viele Täter werden verurteilt und so. Mhm. Das liegt ja daran, dass Frauen nicht geglaubt wird, weil sie nicht in das Bild passen oft. Und ein perfektes Opfer ist eins, was auf gar keinen Fall Alkohol getrunken hat, was sehr sexuell schüchtern ist, am besten jungfräulich, straight natürlich, und sich wehrt, aber auch nicht zu laut, weil dann bricht das wieder mit Geschlechterstereotypen und wir geben ihr wieder mehr Schuld, was genau Nein sagt, aber auch nur in der Situation selbst, weil wer zum Beispiel ein paar Wochen oder Monate braucht, um das Erlebte zu verarbeiten, ist dann wieder ein unglaubwürdiges Opfer. Ja, und so spitzt sich das halt zu, ne? Wer soll da reinpassen? Und das ist ja auch super sexistisch, wenn wir darüber nachdenken. Das ist ja gar nicht vereinbar mit einem freien und selbstbestimmten Frauenbild.
Trotzdem sehr spannend, das nochmal so aufgedröselt zu haben, weil ich denke immer nur bisher über den einen Aspekt nach. Oh, man darf nicht das sein oder das wird nicht. Aber was, wenn alles zusammengenommen wird, bleibt ja gar nichts mehr übrig, wie man sich richtig verhalten darf, ob es einem Hilfe zusteht. Das ist ja das Verrückte. Es wird einem dann ja direkt der Zugang zu Hilfe verwehrt.
Und das andere ist nochmal dieses, man soll Emotionen zeigen. Also Betroffene, die nicht bedrückt sind, auch eigentlich immer, also nicht nur beim Sprechen über die Tat, sondern generell, denen wird nicht so viel geglaubt. Aber wenn sie zu emotional sind, dann werden sie pathologisiert, weil dann sind sie ja hysterisch und dann übertreiben sie wahrscheinlich auch. Ich finde diesen Widerspruch, der zeigt diese Perfidität nochmal krasser. Ist Perfidität ein Wort? Ich weiß es nicht. Der zeigt nochmal so krass, wie perfide das halt ist. Also einerseits emotional sein, aber auch nicht zu emotional. Nein sagen, aber auch nicht später, sondern nur in der Situation. Nein sagen, aber nicht zu aggressiv. Und das ist ja alles unlösbar.
Genau, vor allem dann zu dem Angreifer so ganz hart Nein zu sagen, sich ganz streng da durchzusetzen. Aber dann in Befragungen, da muss man dann ja super nett sein. Da darf man dann ja auf gar keinen Fall Grenzen aufsetzen, weil dann ist man ja auch schon zu schwierig, um irgendwie Hilfe zu verdienen.
Und ich finde, bei dem Thema gibt es ganz viel so Widersprüche. Ein anderer ist, dass wir ja sagen, wir sollen Männer nicht unter Generalverdacht stellen. Ne? Das hört man ja auch ständig. Hör doch auf, die Männer unter Generalverdacht zu stellen. Das ist not all men, ne? Dieses Ding. Und gleichzeitig, wenn was passiert, sagen wir, ja, jetzt aber dolle aufpassen müssen. Das ist ja schon wieder so ein Widerspruch. Das ist ja unlösbar. Also sollen wir jetzt aufpassen oder nicht?
Ja, allein schon so außerhalb von einem Gewaltkontext kennt man das ja auch schon von so Stereotypen heterosexuellen Beziehungen, wo es dann heißt, ach, die Frau geht alleine feiern. Nee, weil alle Männer sind da nur, um Frauen anzugreifen. Ich weiß, wie die sind ja alle gleich. In dem Zusammenhang darf man das sagen.
Das bist nicht du, das sind die Männer, die ich nicht vertraue, ne?
Oder jetzt habe ich eine Tochter und jetzt auf einmal weiß ich, wie alle Männer sind. Aber wer, man sagt es als Frau.
Genau, absolut, ja. Dazu liebe ich auch deinen Content. Das wird, manchmal nimmst du das ja so richtig hops und dann diese Ironie, ich liebe das.
Vielen Dank. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, einmal über deinen Aktivismus, über deine persönlichen Erfahrungen, aber ja auch über deine psychologische Arbeit. Das ist das Buch. Er hat dich noch nicht mal angefasst. Kann ich auch jedem weiterempfehlen. Ich werde ständig gefragt tatsächlich nach Buchempfehlungen und auch nach so, was ist so das eine Buch. Es gibt nie das eine Buch, aber tatsächlich wollen die Menschen gerne so ein Starter-Kit. Und ich finde tatsächlich ist es das, weil es einmal alle Mythen so auseinander nimmt, psychologisch hinterlegt, es ist alles, was man braucht, es sind auch Argumentationshilfen dabei, weil Leute lieben es ja, über Feminismus zu diskutieren. wie waren deine Erfahrungen mit dem Buch und wie war vor allem auch die Reaktion von deiner alten Arbeit da drauf?
Gemischt. Ich würde sagen, aus meinem persönlichen Umfeld waren die ganz toll, weil vielen war das gar nicht so bewusst, was ich da eigentlich für Kämpfe. Klar, mit Freundinnen habe ich drüber gesprochen. Hey, mir geht's jetzt gerade nicht gut, zum Beispiel, als das da alles passiert ist. Aber gleichzeitig war das so, dass dann viele aus dem persönlichen Umfeld dann, als das Buch kam, gekommen sind und gesagt haben, ach so krass, was ist denn da eigentlich alles passiert? Weil man schafft das ja auch nicht mal, alle Menschen so total abzuholen und über jeden Bereich des Lebens. Und das war irgendwie schön, weil das war heilsam. Und ganz viel kamen auch andere Betroffene auf mich zu. Und das war natürlich wundervoll. Und ganz oft auch dieses, dass dann Betroffene auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ah, ich habe das noch nicht mal verstanden, dass das nicht okay war. Aber eigentlich, krass, habe ich ja auch Belästigungen erlebt und auch gar nicht so wenig. Und eigentlich das und das und das und das zählt ja doch mit rein. Und ja, mir ging es auch schlecht. Das ist natürlich das Allerschönste, was ich damit erreichen konnte. Und dann seitens der Institution habe ich mich, glaube ich, schon ein bisschen zur Nestbeschmutzerin gemacht. Ja, das war mir aber auch bewusst und das ist auch in Ordnung.
Ja, ich finde es auch sehr beeindruckend und sehr mutig, weil es ja wirklich den Weg für andere ebnet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn gerade an dem Ort es nochmal passiert, ist viel leichter, wird darüber zu sprechen, weil die auch wissen, wie die Reaktion aussehen kann. Das frage ich mich oft. Die Leute haben zu wenig Angst. Also gerade so vor den jungen Frauen in unserem Alter, ich frage mich, wir haben schon eine Reichweite, wir haben ein Netzwerk, wir kennen unsere Rechte. Warum habt ihr nicht mehr Angst davor? Und ich glaube tatsächlich, weil es so lang gut gegangen ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn dann jemand laut wird und sagt, das war so nicht in Ordnung, dass dann die Reaktion nicht immer positiv ist.
Und man muss sagen, es ist natürlich auch so, eine Institution ist ja nicht ein Instanz. Da arbeiten ganz viele Menschen und da war das schon auch gemischt. Also da gab es auch Leute, die ganz toll waren, auf mich zugekommen sind und auch nach wie vor zu denen ich tatsächlich im Kontakt stehe. Und es ist wertschätzend und schön und mir wurde on the spot geglaubt. Es hat ja auch zu einem neuen Gesetz geführt, das Ganze. Das heißt, auf der nordrhein-westfälischen Landesebene ist es jetzt so, dass Universitäten dazu verpflichtet sind, zum Beispiel, dass es eine Rechtsberatung gibt, wenn was passiert ist. dass es unabhängige Beschwerdestellen geben soll. Das sind alles Forderungen, die wir ganz konkret denen zurückgemeldet haben. Und das hat tatsächlich was gebracht. Es hat ein neues Gesetz gegeben jetzt dadurch, was zumindest in Nordrhein-Westfalen die Lage maßgeblich verbessern wird. Und das ist natürlich wunderschön und dafür bin ich gerne Nestbeschmutzerin.
Herzlichen Glückwunsch, das ist ja wirklich eine richtig krasse Leistung, so ein Gesetz. Und es braucht ja auch alles. Es braucht die Aufklärungsarbeit von dem Buch, es braucht die Einordnung, es braucht Gesichter, die dazu stehen, mit denen man sich identifizieren kann. Weil ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied, ehrlicherweise, dass man dich persönlich auch damit so in Verbindung bringen kann und weiß, das ist jemand wie ich und das ist jetzt nicht nur eine Statistik oder eine Zahl. Und dann aber auch noch Gesetzesänderungen. Das ist schon eine krasse Leistung.
Das ist auch, ich bin da irgendwie so reingerutscht, dass, und dieses Gesicht, was du sagst, ne, dass ich dann irgendwie so eine Art Gesicht dann für das geworden bin, das fand ich ehrlich gesagt immer oft auch unangenehm. Und irgendwann wurde aber klar, das geht gar nicht anders. Also egal, wir haben dann irgendwann gab es einen Spiegelartikel über den Fall. Da wurde klar, die machen den halt auch einfach nicht mit uns, wenn niemand sein Gesicht hat. Und dann war ich immer wieder in dieser Abwägung. Und das war dadurch auch so ein Prozess. Auch bei dem Buch wurde klar, wenn ich nicht offen darüber spreche und mit allem komme, was ich bin, wird dieses Buch nicht zustande kommen. Und das war halt irgendwie schwierig, weil ich immer wieder dachte, einerseits bin ich doch kein Reh, was ich so ausweiden lassen muss von der Gesellschaft. Und andererseits sage ich ja, hey, wir müssen drüber sprechen dürfen, ohne dass wir direkt als, weiß ich nicht, hysterisch und komisches Opfer dann gesehen werden oder diese Zuschreibung von außen bekommen. Und das, dann ist es ja nur authentisch, wenn ich auch selber offen spreche. Aber das war halt echt, das war ein sehr anstrengender Abwägungsprozess ständig.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem, weil es ja auch da nicht nur eine persönliche Haltung ist, will man darüber sprechen oder nicht, sondern alles, was du an Sorgen hast, sind ja auch reale Fakten. Also man hat ja persönliche negative Konsequenzen, wenn man darüber spricht. Und auch wäre jetzt dein ganzes Buch nur deine persönliche Erfahrung gewesen, kann ich mir vorstellen, dass dann auch viele sagen, ach, das ist ihr Problem. Also das ist kein strukturelles Problem. Und darum war das sehr gut gemixt, auch mit Erfahrungsberichten von anderen Menschen, mit Studien alles hinterlegt. Das, glaube ich, so holt man wirklich alle ab. Was aber ja auch traurig ist, dass man sich so extrem überlegen muss, wie am besten präsentiere ich meine eigenen Erfahrungen so, dass es auch gut ankommt.
Ne, weil ich glaube, man braucht halt wirklich beides, wie du sagst. Also ich da bin auch so aus der Uni gekommen und dachte so, ich liebe meine Graphen, ich liebe meine Statistiken. Und ich habe ja auch zum Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde, 3 Jahre lang schon darüber dann geforscht, über Belästigung am Arbeitsplatz. Und ich dachte, ich muss doch Leuten nur meine Statistiken zeigen und dann sehen die das doch. Und dann sind doch alle überzeugt und sagen so, ja krass, echt schlimmes Problem, wir müssen es angehen. Und alles, was man sich so davon erhofft. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, Statistiken überzeugen gar nicht so viele Leute, Geschichten überzeugen Leute und andererseits, wenn es nur Geschichten sind, wird es von gewissen Personengruppen wieder nicht anerkannt. Und ja, deswegen braucht es irgendwie diesen Mix.
Ja, aber finde ich total spannend, weil ich war auch lange Datenanalystin für eine häusliche Gewalt-NGO und wir haben dann so Statistiken von Frauenhäusern ausgewertet und Frauenberatungsstellen und da habe ich auch gemerkt, das waren total die schlimmen Zahlen. Ich dachte, auch jeder ist davon überzeugt und das ging so an PolitikerInnen und ich dachte, cool, die machen jetzt richtig die Geldbörse auf. Und gar nicht. Aber wenn man dann so Geschichten hat und auch tatsächlich oft, wenn die Frauen persönlich da waren und berichtet haben, das hat was mit den Menschen gemacht. Und dann noch die Statistiken dazu, dann wird die Sache rund. Aber tatsächlich war da meine Erfahrung ganz, ganz genau wie deine. Es braucht beides.
Aber das ist doch auch total krass. Dann hattest du auch diese Statistiken und jetzt auf Social Media kriegst du ganz oft ja Sachen, die total gegen diese Statistiken sprechen. Ne? Also ich finde das immer wahnsinnig schwer, damit umzugehen und dann irgendwie auch, ja, da zu versuchen, ein gewisses Level an, ich verstehe, wo du herkommst, mitzubringen, muss man ja auch nicht immer. Und gleichzeitig nicht zu sagen, so, ich weiß nicht, das ist ja irgendwie wahnsinnig unaufgeklärt alles.
Ja, ich finde das auch echt schlimm, was einem so entgegenkommt an Hasskommentaren, wobei ich ehrlicherweise auch super viele nette Nachrichten kriege. Der Großteil ist sehr nett und viel auch von Männern überraschenderweise, die schreiben, ich lerne hier total viel und darum denke ich, das passt schon, aber manchen kann man auch nicht mehr helfen. Aber du machst ja nicht nur psychologische Aufklärungsarbeit mit deinem Aktivismus, mit deinem Buch, sondern du hast auch noch einen Podcast, Trashologinnen, wo du ja einfach deinen Feminismus und deine Psychologie reinbringst ins Trash-TV. Warum brauchen wir das? Und vor allem auch vielleicht nicht nur fürs Trash-TV, sondern auch für die Gesellschaft. Weil ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Spiegel auch unserer Gesellschaft.
Das ist genau, was du sagst. Es ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und ich habe bis zu diesem Podcast gar kein Trash-TV geguckt. Aber meine Kollegin Dina, und also die kenne ich schon lange und wir haben eine gute Freundschaft. Und sie hatte diese Idee für diesen Podcast, weil sie Trash-TV halt liebt. Und sie wusste, also sie Nee, weil sie Trash-TV liebt und weil sie Wissenschaftskommunikation machen wollte. Dann wusste sie auch über mich, dass ich Wissenschaftskommunikation machen will. Und so hat sie mich eingeladen. Und wir haben das einfach mal gestartet und gemerkt, das ist der Shit. Weil es gucken so viele Menschen Trash-TV und auch so viel unterschiedliche Menschen. Und wir haben beide diese Erfahrungen gemacht in der Uni, dass es natürlich schon einfach eine Art Elfenbeinturm ist. Wir arbeiten jahrelang an wissenschaftlichen Artikeln und dann werden wir vielleicht von 5 Leuten zitiert. Und diese 5 Leute ist eine ganz spezifische Personengruppe, die das liest. Die haben wahnsinnig viele Privilegien, dass sie überhaupt wissenschaftlich arbeiten können. Wahrscheinlich mitgebracht. Nicht alle, aber die allermeisten. Und das erreicht ja gar niemanden. Ist jetzt sehr hart gesagt. Ich liebe auch Forschung, ne? Aber so, das ist die Idee halt von Trashologinnen dann gewesen. Und wir merken genau das, was du sagst. Es ist ein Mikrokosmos der Gesellschaft. Wir können jede sozialpsychologische Theorie da immer schön reinfließen lassen. Wir sehen in jedem Format eigentlich Sexismus, Rassismus, Ableismus, alle Ismen sind fast in jedem Format. Irgendwann, man kann drüber reden. Aber gleichzeitig kann man natürlich auch über Beziehungsdynamiken reden, die auch nicht unpolitisch sind. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
Ich finde das auch so schön, das so einzuordnen fürs Trash-TV, weil man die Leute dann auch schon kennt. Und dann auch merkt, vielleicht ist es gar nicht so anders als man selber. Also wenn man dann über Beziehungsdynamiken spricht, wie toxische Beziehungen, ist es jetzt ein Narzisst oder nicht, ist man vielleicht ein Pick-me-Girl, das habt ihr ja gerade behandelt. Glaube ich, kann man das viel besser für sich einordnen und für sich selber auch verarbeiten, wenn man denkt, okay, so sieht ein Pick-me-Girl aus. Und dann ist es auch, ihr seid ja auch nie, dass ihr so mit dem Finger zeigt oder euch über irgendwen lustig macht oder irgendwie so, sondern ihr ordnet es ein. Und ich glaube, das hilft einem total, um das auch für sich selber besser einzuordnen. Wie sind da so eure Erfahrungen? Wie sind die Reaktionen aus der Community da drauf?
Die sind auf jeden Fall gut. Das macht wirklich wahnsinnig Spaß und auch ganz viel genau das, was du sagst, dass Leute dann so schreiben, ach, jetzt verstehe ich das irgendwie und ich habe das ja auch, ne? Und das ist auch echt was, was wir beide dann auch oft sagen. Also wir teilen ja manchmal auch, wie es uns selber mit gewissen Themen gegangen ist und dass wir dann immer sagen so, ach, ich war Michelle. Oder auch tatsächlich, ich war mal der Kevin. So, und das ist halt wahnsinnig verbindend dann auf der einen Seite und auch das andere, das ist, finde ich, super schön, dass du es herausgestellt hast, dass wir versuchen, nicht mit dem Finger auf Leute zu zeigen, weil das ist uns wahnsinnig wichtig, weil wir sind alle Produkt unserer Sozialisation und klar, irgendwann ist natürlich, wenn es gewaltvoll ist, dann sagen wir, das ist gewaltvoll und das überschreitet eine Grenze und die Person trägt die Verantwortung dafür, das schon. Aber wir sind auch ein großer Fan von Gleichzeitigkeiten, das sagen wir auch immer, dass wir sagen, einerseits kann es sein, dass der so sozialisiert wurde, dass er nicht weiß, wie er mit seiner Wut umgehen kann und dass er Probleme hat, seine Gefühle zu kanalisieren in einer anderen Form, was schnell in aggressivem Verhalten endet. Gleichzeitig ist das zu verurteilen und er allein trägt die Verantwortung dafür. Und diese Gleichzeitigkeiten aushalten zu können, das ist, glaube ich, so unser Hauptding in dem Podcast, was wir versuchen wollen, auch anderen mitzugeben.
Finde ich so cool. Ich glaube, das ist so wichtig, weil gerade wir haben so ein ganz bestimmtes Bild davon auch, wie Täter aussehen. Und ich glaube, das bricht das auch total gut auf. Weil es sind ja gar nicht unbedingt Täter, sondern sexistische und gewaltvolle Verhaltensweisen sind diese Verhaltensweisen und die kommen von einer bestimmten Person. Und das heißt nicht, dass das jetzt ein Monster ist, sondern es ist der Typ von nebenan. Es ist der Mann im Freundeskreis. Es ist der Mann im Trash-TV. Und das macht was mit den Betroffenen. Und ich glaube, darum ist das so, so wichtig, dass man das auch einordnen kann. Ich wollte auch nochmal zurückkommen zu dem Pick-Me-Thema, weil das fand ich auch total gut aufgearbeitet, weil gerade wenn man so im feministischen Aktivismus ist, finde ich, wird auch davon ausgegangen, man war immer schon so, wie man jetzt ist, aber auch das ist ja total der Prozess. Ich finde, es ist in der Regel hat man keinen Feminist Awakening, man wacht am einen Tag auf und auf einmal ist man die perfekte Feministin. Die gibt es ja auch überhaupt gar nicht, sondern man entwickelt sich weiter durch feministische Gespräche. Und lange Rede, kurzer Sinn, tatsächlich, ich war auch lange Pick-Me und ich fand das so angenehm zu sehen, weil ihr auch da in den Gesprächen überhaupt nicht verurteilt habt und dadurch kann man auch sich erst hinterfragen, ja, ich habe das auch gemacht, und vielleicht ja auch immer noch. Also klar legt man so Strukturen auch nicht sofort ab. Aber wie war das so, die Interviews zu führen? Und gibt es noch mehr so Themen, die ihr noch angehen wollt?
Ja, wir haben uns das total zur Aufgabe gemacht, in diese Welt einfach den Feminismus und die Psychologie zu bringen. Und da sind jetzt auch ganz viele Interviews noch in der Pipeline, die wir dann auf diesen Events geführt haben, rund um die Themen Pick Me, aber auch dann meinen Mann zu fragen, sag mal, du hast da und da gesagt in dem Format, du bist so gerne ein maskuliner Mann. Was gibt dir das eigentlich so, ne? Und was machst du denn eigentlich, wenn du traurig bist? Wo holst du dir denn die Hilfe? Und da einfach mal zu gucken, auf wie die Leute reagieren, weil ich glaube, viel wird das Gespräch ja auch gar nicht so erst gesucht und die Fronten verhärten sich. Und da finde ich, ist Trash-TV echt eine gute Anlaufstelle. Auch was Pick-Me-Girl-Tum zum Beispiel betrifft, weil Frauen erhalten das Patriarchat ja auch aufrecht. Und deswegen finde ich das einen echt guten Ansatzpunkt, aber auch da nicht da reinzugehen mit was Vorwürflichem, sondern zu sagen, wir haben alle eine Pick-Me-Girl-Vergangenheit, vermutlich, die meisten von uns, genauso wie wir alle schon rassistisch waren, wie wir alle schon ableistisch waren, das kann man ja wieder auf alle Diskriminierungsformen auch übertragen, weil wir halt so sozialisiert wurden. Und ich sag auch manchmal, durch Abwertung und Hass ist ja noch nichts geheilt. So, wir heilen dann, wenn da Liebe auf genau diesen Punkt kommt. Und das ist eine Gratwanderung, weil man muss ja gleichzeitig sagen, was wir gemacht haben, was ein Pick-Me-Girl macht, ist falsch. Es ist falsch, weil sie erhält das Patriarchat aufrecht. Sie wertet stereotype Weiblichkeit ab, indem sie one of the boys sein will und wird dadurch zum Problem anderer Frauen. Das ist ja einfach so. Aber ja, das ist auch wieder was man aushalten können muss, ne? Dass man einerseits mit der Liebe rangeht und sagt, hör mal zu, hier ist deine Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Und dann gleichzeitig sagt, gut, wenn das Person wieder und wieder sich dagegen aber entscheiden und sagen, ich bin da jetzt irgendwie resistent, dann kann man das schon auch verurteilen und sagen, was machst du da? Was machst du da? Ich weiß gar nicht, was man genau sagen soll, aber schon auch einfach, ja, sagen, das ist nicht gut.
Finde ich auch das einfach so zu benennen, ne? Ach ja, Mensch, das ist jetzt aber sexistisch.
Ja, Amen.
Ja, also ich glaube, das kann man schon so ansprechen, aber ist natürlich auch total schwer. Ist total schwer, ja, da diese Gratwanderung zu finden, ne? Was ist Kritik, was muss man aushalten? Aber ich glaube, darum sind so feministische Freundschaften auch einfach so wichtig, wo man diese Gespräche führen kann.
Absolut, wo man den Safe Space hat und auch immer wieder sagen kann, so, wo ist meine Ressource, ne? Das ist auch sowas, was ganz viel von unseren ZuhörerInnen kommt, dass die oft so sich fragen, wo hören wir auf auch, ne? Wann schreite ich ein, wann nicht und wie entscheide ich, ob ich jetzt nicht mehr kann und nicht mehr unbezahlte Aufklärungsarbeit ständig machen will oder wo bin ich auch einfach scheiße, wenn ich nicht einschreite, ist eine ganz große Frage und dafür sind feministische Netzwerke so wichtig.
Ja, ich wollte auch da direkt nochmal einklinken. Wie ist so deine Erfahrung mit dieser ganzen Welt, mit der Podcast-Welt, mit der Trash-TV-Welt, mit der Social-Media-Welt, weil meine ist sehr positiv, muss ich sagen. Ich war total positiv überrascht, wie die Menschen auf einen zukommen, dass es da so viel Solidarität gibt. Und es gibt natürlich auch einzelne Ausnahmen, aber ich glaube, wenn du auch gut kennst, ist Elena Gruschka. Sie war so mein allererster Kontakt in diese Welt, als ich bei einem Event war. Und so überfordert mein allererstes großes Event. Und sie hat mich wortwörtlich an die Hand genommen. Also ich stand an der Garderobe, wusste nicht, was mache ich jetzt? Und sie hat mich, ach, bist du alleine hier? Komm mit uns. Hat wirklich meine Hand genommen, ist mit mir da rein, hat mich durch den Arm geführt, mir auch alles erklärt. War so nett, aufmerksam. Ich dachte, ach krass, so ist das also, wenn man neue feministische Frauen kennenlernt. Wie war da so deine Erfahrung?
Auch ähnlich, weil das ist irgendwie auf einmal schön, wenn man durch Social Media eben diese Utopie auf einmal erfährt, ne? Ich finde, das ist ja, so könnte die Welt ja aussehen, ne? Dass eben wir unser Pick-Me-Girl-Tum hinter uns lassen und alle Girls werden und uns an so einem Event, wo sie dann das Mitgefühl oder die Empathie hat, dass es gar nicht so leicht ist, da neu reinzukommen in die Welt, dich an die Hand nimmt und sagt, guck mal, ich bin da. Das ist mega schön und das ist auch überwiegend meine Erfahrung. Dass das so ist, natürlich die Trash-TV-Welt ist nochmal schon auch anders. Aber auch da erfahre ich viel, viel, viel Support von Menschen, die ähnlich das vorantreiben wollen. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch die Gegenbewegung, könnte man es nennen, es als Teams framen will, Also da ist auch schon viel problematisches Verhalten, was auch normalisiert wird und wo für meinen Geschmack nicht genug eingeschritten wird und all das. Also die ist, also ist ein bisschen ein Kampf.
Ja, das glaube ich sofort. Aber es klingt sehr, sehr schön und ich freue mich auch, weil wir uns ja auch über diese Welt kennengelernt haben. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und berichtet hast über deine ganzen coolen Sachen, die du machst. Aktivismus, Buchautorin, Podcasterin, Psychologin. Du schreibst ja auch jetzt gerade eine Doktorarbeit. Wie geht's jetzt für dich weiter? Was sind deine nächsten Schritte?
Die Doktorarbeit ist gerade Fokus. Die ist viel zu kurz gekommen beim Buchschreiben und allem. Und ich habe heute den Termin, gerade bevor ich hier reingekommen bin, bekommen, dass ich die im November dann teiligen werde.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Das ist wirklich ein Riesenmeilenstein. Und das ist jetzt so, steht erstmal auf dem Programm. Und danach wird's, also oder generell geht's mit dem Podcast eh immer weiter. Und dann werde ich noch die psychotherapeutische Ausbildung anstreben, weil ich glaube, dass da meine ganze Arbeit sehr von profitieren wird.
100%. Das könnte ich mir so gut vorstellen. Es ist auch so wichtig, dass es gerade da so Frauen wie dich gibt. Darum vielen, vielen Dank für deine Arbeit und danke, dass du heute dabei warst.
Für die Einladung.